SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Jay Tuck, 1945 in New York geboren, ist freier Autor und Journalist mit sehr viel Erfahrung. Er war 8 Jahre lang Redakteur bei den Tagesthemen. Er hat als ARD-Korrespondent von beiden Golfkriegen berichtet und war jahrzehntelang investigativer Reporter fürs Fernsehen. Heute schreibt und spricht er unter anderem über das Thema künstliche Intelligenz und ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Willkommen, Jay Tuck.
Ja, schönen guten Tag. Schön, hier zu sein.
Wie geht's Ihnen angesichts der Meldungen der letzten Wochen aus Israel? Denken Sie dann automatisch auch an die Berichterstatter vor Ort und sind ganz froh, dass Ihre Jahre als Kriegsreporter vorbei sind? Oder ist es ein Reiz, ein Interesse, das man behält?
Also mein Kameramann hat das behalten. Er war mit mir bei seinem ersten Kriegseinsatz. Es war sehr intensiv. Wir haben sehr, sehr viel furchtbare Dinge, sehr, sehr viel Tod, Verletzte, Blut und sowas gesehen. Ich hatte dann genug. Ich bin einmal wieder zurück auf einem Flugzeugträger. Aber das war für mich sehr, sehr spannend. Ein sehr wichtiger Teil eines journalistischen Lebens. Aber das ist, genug ist genug. Das brauche ich nicht mehr.
Ihre Einsätze lagen damals auch noch vor der Verbreitung zum Beispiel der sozialen Medien. Und die Technik hat sich seither wahrscheinlich auch sehr verbessert. Sieht der Job der Kollegen heute ganz anders aus, als Sie das damals erlebt haben?
Also ich war sehr revolutionär in vielen technischen Dingen. Wir hatten auf dem Flugzeugträger ganz kleine Videokameras, also diese Handkameras. Und das musste ganz vielen Ebenen in der ARD genehmigt werden, dass man diese Dinge einsetzen konnte. Die waren aber sehr, sehr nützlich und wir waren überall damit hingefahren. Und heute sind die gang und gäbe kleine Kameras, teilweise so groß wie ein Golfball. Und damit hat sich die Arbeit des Journalisten vor Ort erleichtert. Man muss nicht mit einem riesen Tross von Maschinen und auch von Menschen rumreisen.
Über Ihre Erlebnisse und Erfahrungen als Journalist und auch über Ihre Beschäftigung etwa mit künstlicher Intelligenz sprechen wir in dieser Sendung. SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Jay Tuck, in New York geborener Journalist, lange leitender ARD-Redakteur, Kriegsreporter, Sicherheitsexperte sowie Fachmann in Sachen künstliche Intelligenz. Diese personalisierte Werbung, ist das schon künstliche Intelligenz oder wie genau definieren wir die, damit wir wissen, wovon wir reden bei künstlicher Intelligenz?
Ja, die Definition ist Software, die sich selber schreibt. Das ist ganz leicht gesagt und ganz schwer verstanden. Die Software wird nicht programmiert von einem Menschen, der Zeile für Zeile seinen Algorithmen aufschreibt. Die Software stellt Daten zusammen, sucht Muster aus und schreibt sich selbst und verändert sich selbst. Und deswegen entwickelt sich künstliche Intelligenz in einer gigantischen Geschwindigkeit. Und das ist für viele Menschen, deren Leben tangiert ist, verändert wird, neu definiert wird durch künstliche Intelligenz. Und das betrifft eigentlich alle Berufe. Es ist für die sehr, sehr schwer zu verstehen, zu verfolgen, mitzukommen und vor allem seinen neuen Platz in dieser neuen Welt zu finden. Ganze Berufe sind altmodisch, sind Makulatur geworden. Früher waren es die Schweiß- und Muskeljobs, die von Maschinen übernommen wurden. Durch künstliche Intelligenz sind es die klügsten, die besten, die höchsten Jobs der Menschheit. Bankenjobs, Börsenmakler, Mediziner, die werden zum Teil ganz und gar von künstlicher Intelligenz ersetzt.
Sie haben gerade eine Neuauflage Ihres Buchs zu diesem Thema rausgebracht mit dem Titel Evolution ohne uns wird künstliche Intelligenz uns töten. Das klingt ganz schön dramatisch. Warum haben Sie tatsächlich Sorge, die Maschinen könnten uns ausradieren?
Die sind besser, als wir das sind. Und die ändern und verändern unser Leben jeden Tag mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Früher hatten wir auch Erfindungen und Entwicklungen, die den Verlauf der Menschheit bestimmt haben. Druckmaschinen. Wir hatten Dampfmaschinen von Mr. Watt. Wir hatten Glühbirnen, Telefone, all diese Dinge. Aber die haben sehr langsam unser Leben verändert. Das ging über Jahrzehnte, teilweise über Jahrhunderte, bevor unser Leben wirklich verändert wurde. Heute kommt irgendwas und innerhalb von ein paar Jahren oder noch weniger ist unser Leben anders. Ist unser Beruf überholt. Ein ganz plattes Beispiel. Ich war vor einigen Wochen bei meiner Zahnärztin, da piepte irgendwas im Flur. Ich sag, was ist das? Ja, das ist mein neuer Roboter. Ich sag, was macht der? Ja, der kommt hier rein, scheint ein Licht in deinen Mund und dann misst er deine Zähne auf und dann geht er nach hinten und schleift neue Porzellanzähne. Während man da sitzt, in einer halben, dreiviertel Stunde, werden die Ersatzzähne hergestellt und die passen haargenau in den Mund. Diese eine Maschine ersetzt eine gesamte Industrie. Früher hatte man irgendwelche Massen in den Mund gestopft und die Zähne gemessen und dann gewartet wochenlang, bis das Labor endlich mal die neuen Zähne hat. Heute kommt eine Maschine vorbei und ja, die Industrie ist nicht mehr nötig. Das Neue ist präzise und schneller und billiger als alles, was da war. Und das betrifft ganz, ganz viele Berufe.
Ich bin ja ehrlich gesagt immer beruhigt, wenn ich im Supermarkt an einer dieser Selbstbedienungskassen stehe und dann dieses begriffsstutzige Teil zum fünften Mal sagt, in der Einpackstation befindet sich ein unerwarteter Artikel. Die finde ich ziemlich doof, diese Geräte. Also könnte es nicht doch sein, dass es noch eine Weile dauert?
Ja, viele fragen, wann wird künstliche Intelligenz uns einholen oder beziehungsweise überholen? Und die Antwort ist, das hat sie schon. Künstliche Intelligenz hat in sehr, sehr vielen Bereichen, in sehr, sehr vielen fortgeschrittenen, intelligenten Bereichen des Lebens uns überholt. Ich habe zum Beispiel die besten medizinischen Kliniken Deutschlands besucht, nach meiner Einschätzung. Das ist der Marburg, das ist Charité und Essener Universitätsklinik. Ich habe mit den Chefradiologen gesprochen. Alle drei Chefradiologen sagten, Computer könnten besser ein MRT oder ein CT analysieren, schneller und präziser einen Krebstumor entdecken als meine besten Ärzte. Das ist nicht irgendein Beruf, das ist einer unserer hochqualifiziertesten Berufe als Ärzte. In Banken kennt man das Börsenmakler. Das war früher der Traumjob von jedem Yuppie. Ganz schnell ganz viele Millionen oder Milliarden schaufeln. Aber heute sind die Räume in New York, und ich kenne die, bei der größten Bank der Welt, die sind menschenleer. Da sind noch 2, 3 Leute da, die mit Börsen makeln. Der Rest wird von einer Maschine gemacht. Und die Maschine kann schneller, globaler und präziser und zuverlässiger erkennen, wo die Entwicklungen hingehen, als ein Mensch. Weil die 5 oder 6 Tipps, die ein einzelnen menschlichen Makler hatte in seinem Gehirn und speichern konnte, die werden von Maschinen weltweit mit Tausenden und Abertausenden von Informationen. Die sehen dann ein paar kleine Brise irgendwo bei den Philippinen. Die merken, das wird zu einem Taifun, das wird einschlagen in Japan, das wird das Werk Sony außer Gefecht setzen. Die Preise werden sich ändern. Verkaufen und verkaufen sie dann die Aktien. Oder die merken, ein neuer Gewerkschaftsführer in Chile, in den Kupfermeinen, wird gewählt. Ein radikaler Mann. Die rechnen dann mit Streiks. Heute ein moderner Rechner, der beobachtet Hunderttausende von solchen Entwicklungen. Alle gleichzeitig, alle mit Lichtgeschwindigkeit. Und ganz schnell erreicht er den Punkt, wo ein Mensch mit seinem Gehirn nicht mehr mitkommen kann. Wir sind, ja, nicht so wertvoll, nicht so gut.
Aber Sie sehen, glaube ich, schon auch einen Teil dieser KI-Entwicklungen als etwas Segensreiches an.
Yes, absolutely. Also ich beginne, wenn ich Vorträge halte, ich hatte sehr viele Vorträge vor Banken, vor Militärleuten und so, beginne ich mit einem Ausschnitt aus dem neuen Tom Cruise-Film Top Gun 2. Tolle Film, tolle Bilder, alles fliegt da rum. Und dann versuche ich diesen Menschen beizubringen, der Mensch als Pilot, er ist nicht mehr Top Gun in der Luftwaffe. Er hat sehr, sehr viele Grenzen, was er kann und was er nicht kann. Er braucht erstmal 20 Jahre, bevor er überhaupt mit seiner Ausbildung denn beginnen kann. Er braucht Feierabend, er braucht Ferien, er braucht Fortbildung, er braucht Sauerstoff, wenn er fliegt. Eine neue, moderne Maschine, ohne Rücksicht auf einen menschlichen Piloten, ist in der Lage, fast ein Rechteck im Himmel zu fliegen. Eine ganz scharfe Kurve. Da würde ein menschlicher Pilot an die Wand gedrückt werden. Er würde nicht überleben können. Wir können höchstens 5 oder 6 oder 7 Gravities überstehen, bevor wir dann zu Tode gequetscht werden. Aber die Maschine, die kann das. Und die arbeitet ohne Ferien. Und sie arbeitet auch ohne Emotion. Und wenn sie eine neue Ausbildung braucht, dann steckt man einen Stecker rein. Und da wird ein schneller Upload gemacht. Und dann ist die Maschine auf den neuesten Stand.
Sie klingen sehr fasziniert auch. Welche Rolle hat denn die künstliche Intelligenz in der Pandemie jetzt gespielt?
Die hat sie entdeckt. Das wissen wenige Leute. Es war bekannt in China, dass es unbekannte und neue Lungenkrankheiten gegeben hat. die waren ansteckend, die haben sich ausgebreitet in Wuhan und anderen in China. Aber dass diese Epidemie Größenordnung hat, das war nicht bekannt. Das hat eine kanadische KI-Firma entdeckt, die alle möglichen Dinge beobachtet. Flugreisen, Einkauf bei Pharmazie, Krankschreibungen, so globale Zahlen. Und aus diesen riesen Zahlenmassen, Big Data nennt man das, konnten die denn Trends erkennen. Und aus diesen Trends konnten die erkennen, ob eine Volkskrankheit im Entstehen ist. Und die waren 4 Wochen vor der WHO, also vor der Weltgesundheitsorganisation, haben sie dieses als Pandemie eingeschätzt. Das war eine neue Entwicklung. Und alle Zahlen, auf die wir jetzt bahnen, also hier in Hamburg warten wir darauf, dass die Inzidenz eine bestimmte Zahl absinkt, damit wir ausgehen können und dann mal in eine Gaststätte ein Bier trinken. All diese Zahlen, die werden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz berechnet. Die kommen dadurch zustande. Auch die Entstehung von den neuen Medikamenten und auch die Überprüfungen, ob ein BioNTech oder ein Johnson & Johnson auf den Markt kommen kann, die werden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entwickelt. Diese Entwicklungen, vor allem in dieser Geschwindigkeit, die wären undenkbar ohne künstliche Intelligenz.
Also wir hatten schon die segensreichen Auswirkungen auf den Umgang mit der Pandemie durch künstliche Intelligenz. Was wäre noch zu nennen, Herr Tack?
Ja, neben Pharmacy insgesamt, nicht nur coronamäßig, sondern Pharmacy insgesamt ist sehr, sehr abhängig von der Schnelligkeit und vor allem von den großen Daten von Big Data und künstlicher Intelligenz. Und das ist auch bei Maracuja. Ich liebe Maracuja-Saft, trinke ich leidenschaftlich gerne. Das war ein nicht wirtschaftliches Produkt in ganz vielen Ländern, in Pakistan vor allem, weil andauernd hatten sie Befall von Insekten und von Pilzen und so. Und das per Hand zu sortieren, hat den Preis dermaßen erhöht, dass es nicht wirtschaftlich war. Aber mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und ganz, ganz schnellen Maschinen konnten die das denn preiswert und schnell. Und nun ist der Maracuja-Saft weltweit ein großes Produkt. Und die Bauern in Pakistan, einige von denen natürlich zuerst, die Geld haben, aber eigentlich die gesamte Branche profitiert davon. Und das ist ein Beispiel von vielen, wo künstliche Intelligenz uns hilft.
Unser Gast ist der Journalist und Autor Jay Tack. Jay Tack, lassen Sie uns trotzdem über Ihre Geschichte auch ein bisschen sprechen. Sie sind 1969 nach Deutschland gekommen, mit Mitte 20. Warum damals?
Ja, es war Vietnam. Und ich wollte nicht in Vietnam dienen. Ich hatte glücklicherweise die Option, dass ich einen Kriegsdienst verweigern könnte, einen Alternativdienst. Und mit Hilfe meiner Freundin habe ich einen Ersatzdienst in Deutschland gefunden, wo ich dann 2 Jahre lang gedient habe, ohne eine Waffe oder eine Uniform anzufassen.
Das war in der Jugendarbeit, ne? Ich stelle mir vor, es war ein guter Bereich, um Kontakte zu knüpfen und auch anzukommen im neuen Land.
Einerseits ja, es war Jugendarbeit, aber harte Sorte. Ich habe mit Schlägertypen, sehr, sehr hart gesottenen Jugendlichen gearbeitet. Das war schwierig. Man musste als Ausländer erstmal die Aufmerksamkeit verdienen. Aber das haben wir in Brooklyn gelernt. Und also ich hatte ein paar sehr, sehr gute Organisationen, mit denen ich gearbeitet habe. Und die waren so gut, dass viele dieser Jugendlichen heute meine Freunde sind. Die haben also wirklich gute Programme aufgelegt. Und danach wurde ich dann in meinen Beruf zurück. Mein Beruf war Fernsehjournalismus. Ich war in New York bei CBS News. Aber CBS hatte gerade Zigarettenwerbung verloren, per Gerichtsbeschluss. Die nannten das Halloween Massacre. Die haben die Leute zu Tausenden rausgeschmissen. Es war keine gute Zeit, nach Hause zu gehen, bei Mama wohnen und einen Job zu suchen. Also habe ich als freier Mitarbeiter in Deutschland angefangen, glücklicherweise.
Und sind zum NDR gekommen. Das ist ja schon eine Herausforderung, der Medienjob in der Fremdsprache. Hat Sie das nicht eingeschüchtert?
Ja, war nicht nur die Sprache, die ganze Kultur war bekannt. Ich kannte die politischen Strukturen hier nicht, ich kannte das Bildungssystem nicht, die Gesetze nicht. Ich war ziemlich verloren und ich musste für jeden Film 2- und 3-mal so schnell und so weit laufen wie der normale Reporter. Und es war anstrengend und es war einsam. Man sagt immer, das ist die beste Möglichkeit, eine Sprache zu lernen, stimmt. Aber lass dir nicht erzählen, dass es einfach ist. Es war sehr einsam, sehr, sehr hart. Und dann bin ich schon langsam, am Anfang habe ich dann mit Musikstars und junge Talente, einer von den jungen Talenten hieß der Udo Lindenberg, mit dem ich meinen ersten Film gemacht habe. Aber ich war auch mit Mick Jagger und George Harrison und Frank Zappa und viele anderen unterwegs. Und das war eine aufregende Zeit und ich sprang dann von da langsam Schritt für Schritt in die politischen Reportagen.
Und nachdem das schon auch hart und einsam war, haben Sie in den Jahren manchmal überlegt, in die USA zurückzugehen?
Nein, das hätte bedeutet, wieder bei Mutter wohnen und an die Türen alle klopfen. Und die amerikanischen Fernsehtüren, die sind sehr hart. Also wenn man denkt, in Deutschland ist es schwer, bei den großen Medien einzubrechen, das ist nichts verglichen mit USA. Das war sehr hart. Und ich hatte es gut hier. Ich habe sehr, sehr viele journalistische Freiheiten gehabt. Ich habe immer neue, tolle Leute kennengelernt. Am Anfang war Hamburg ein Spielplatz. Wir haben ganz viele experimentelle und spaßige Dinge gemacht, viele Jokies auch. Und dann war es auch ein Platz, wo man was bewirken könnte, politisch. Ich war bei Panorama und bei Monitor und wir haben sinnvolle journalistische Arbeit geleistet.
Waren Sie die letzten 4 Jahre besonders froh, dass Sie weggeblieben sind?
Wieso 4 Jahre?
Ich meine die Trump-Zeit.
Ach so. Ja, Trump lässt sich viel besser aus der Distanz genießen. Ja, das war, es ist mir immer noch absolut unbegreiflich, wie das passieren könnte. Und das, was die Republikaner heute noch machen, ist mir unbegreiflich. Auf der anderen Seite, ich bin Amerikaner und ich möchte auch an diesem Prozess teilnehmen und an seiner Demontage und an dem Wahlverlust. Aber ich hätte hier sinnvolle Dinge zu tun und ich habe eigentlich immer eine gute inhaltliche Arbeit gehabt, auf die ich stolz bin.
Wir sprechen gleich über Ihre Zeit als Kriegsreporter. Das ist ja von außen betrachtet schon irgendwie eine verrückte Wendung, Herr Tack. Der Kriegsdienstverweigerer geht am Ende doch als Korrespondent in die Kriegsgebiete. Hm. Ist das ein Widerspruch oder hat das eine Logik?
Nein, ich hatte einen Job bei der Tagesschau, wo ich Korrespondenten in gefährlichen Gebiete geschickt habe. Und da hat man auch manchmal das Gefühl, darf ich das? Ich war ja selber noch nie in einem gefährlichen Gebiet. Und ich hatte auch Freunde, die in Vietnam waren und in lebensgefährlichen Situationen, einige sogar gestorben. Und man fragt sich, ob man sich gedrückt hat und ob es nicht dazugehört, dass man hinfährt. Und außerdem, ich bin ja Vollblutjournalist, ich liebe meinen Beruf. Ja, und dann möchte man da sein, wo die Schlagzeilen entstehen, wo News wirklich stattfindet. Also ich wollte wirklich wissen, was geht da ab und dann darüber berichten. Und insofern hat das alles für mich einen Sinn.
Mhm. Wie müssen wir uns den, also es ist schon lange her, Anfang der 90er das erste Mal, wie müssen wir uns Ihren Alltag vor Ort da vorstellen? Auch wenn es nur sehr eingeschränkt einen Alltag gibt. Ja, wo waren Sie, wie haben Sie berichtet? Geben Sie uns einen Eindruck.
Ja, die erste Hälfte war sehr, sehr einfach. Wir waren fast 200 Kilometer von der Front entfernt. Wir waren in Dachrein in Saudi-Arabien, wo die Korrespondenten alle untergebracht waren. Wir haben Poolmaterial, zensiertes Videomaterial bekommen über die Soldaten. Und wir haben das zusammengenagelt und berichtet, so gut es ging. Es war eingeschränkt. Aber mitten in dem Krieg, als die Bodenoffensive begonnen hat, da hatten wir Möglichkeiten mitzufahren. Und wir waren in dem allerersten Konvoi, der in Kuwait City reingegangen ist und wurden von der Bevölkerung da begrüßt und von den restlichen irakischen Truppen auch begrüßt, also beschossen. Da haben wir sehr, sehr intensive Erlebnisse mit dem Krieg gehabt und auch versucht, diese so gut wir konnten zu vermitteln, was nicht so leicht war. Wir waren an eine Stelle, da ist eine Scud-Rakete eingeschlagen und hat 42 Amerikaner mit einem Schlag getötet. Das waren mehr als die Hälfte der US-Todesopfer im ganzen Krieg. Und wir waren nach dem Anschlag, also weiß nicht, 5 oder 10 Minuten später, auf diesen Hof gefahren, wo die Menschen alle noch starben. Und,
hatten Sie viel Angst in diesen Tagen? Oder wie geht man damit um?
Nicht, dass wir da waren. Angst ist ein ganz komisches Phänomen. Angst und vor allem Schrecken und Schock, das kam hinterher. Immer hatten wir eine Salamischeibe nach der anderen Salamischeibe nach der anderen. Jede Erfahrung war intensiver als die vorherige. Und wir mussten teilweise zusehen, dass wir was zu essen kriegen oder dass wir Benzin für unser Auto. Wir waren einmal in Kuwait City, der Tank war halb leer. Das heißt, entweder wir fahren hier so durch die Stadt und hoffen, dass wir mehr Benzin finden, Oder wir fahren auf der Stelle sofort, brechen wir ab und fahren nach Hause und hoffen, dass der Sprit reicht für die Heimfahrt, die übrigens über vermintes Gebiet ging und wo wir beschossen wurden sehr viele Male. Man war immer beschäftigt. Und erst nach der Rückkehr, so 2, 3, 4, 5 Wochen danach, da kamen dann die Albträume. Die waren heftig, die kamen ohne Vorwarnung, mitten in der Nacht, schweißgebadet. Und ich hatte glücklicherweise eine starke Familie und starke Freunde, die mich unterstützt haben, wo ich das ausdiskutieren und verarbeiten konnte.
Und vom Arbeitgeber kriegt man dann keine Begleitung?
Nee, das war ein Joke. Ich kam zurück, also direkt vom Schlachtfeld sozusagen, direkt vom Flughafen und ging in die Schicht. Für die war das selbstverständlich. Jay landet am Donnerstag und Jay geht am Donnerstag, am Freitag in die Tagesschau-Schicht. Und ich bin zum ersten Mal in die Kantine gegangen, Lunchtime, und habe da meine Kollegen gesehen und gesprochen. Da hat keine einzige Sau hat gesagt, ja, wie geht's dir? Wie hast du das überstanden? Was hast du erlebt? Die tauschten nur so, ja, Gossip aus, redeten über irgendwelche Intrigen in der Redaktion oder in der ARD. Hat mich total alleine gelassen. Das war ein sehr schwieriges Moment für mich.
Wann war das dann überstanden oder ist es heute überstanden oder haben Sie das immer noch bei sich?
Ja, das geht schichtweise, deckt man das zu mit dem neuen Leben und das andere hat, die beiden Leben haben miteinander nichts zu tun. Es ist nicht so, dass die aufeinander aufbauen. Der Alltagsleben wird immer dichter. Am Anfang war ich eine Art Celebrity, ich war in vielen Talkshows, Home Stories bei den Zeitungen und so. Das ging dann teilweise weg und teilweise Jahre später habe ich den Vortrag gehalten an der Hamburger Uni und einige Bilder gezeigt und einige sehr, sehr intensive Erlebnisse erzählt. Ja, und dann habe ich plötzlich geheult, also vor diesen ganzen Leuten, weil ich an Dinge erinnert war und ich war nicht geschützt. Ich hatte meine Schutzschicht weg.
Krieg hat schon eine große Rolle in Ihrem Leben gespielt. Also der hat Sie nach Deutschland gebracht und dann eben diese Einsätze. Und als journalistisches Thema immer wieder, wie hat das Ihr Weltbild und Ihr Menschenbild geprägt?
Ich habe ein sehr intensives Leben in ganz vielen Hinsichten auch gehabt. Ich war in Mafia-Recherchen, wo mein Leben in Gefahr war. Ich war in einer 2-Millionen-Klage von Beiersdorf. Ich war ja in ganz vielen intensiven Dingen, das gehört einfach zu meinem Leben. Ja, also niemand kann mir so schnell vormachen, was Krieg ist. Alleine als wir da reinfuhren nach Kuwait und die Krater, die Löcher gesehen haben, die großen Bomben geschlagen haben, da war ein Loch, also 6 Fahrspuren breit in der Autobahn. Und der Zaun, der drehte sich dann irgendwo weg und verschwand in die Wüste und danach halben Kilometer kam der Zaun wieder und du wusstest, wenn irgendein Mensch da in diesem Kreis war, der war nicht nur tot, der war Staub. Und da begreifst du, also wie mächtig Krieg ist und wie hilflos du als Person bist. Oh.
Wie hat Ihre Familie auf diese Geschichten reagiert? Sie haben eine Frau, Sie haben 4 Kinder. Sie haben vorhin auch schon von sich mit Hamburger Mafia-Anlegen erzählt. Wie fanden die das alles?
Ja, ich war weg. Meine damalige Frau fand das toll, dass sie ein neues Auto kaufen könnte und kriegt einen ganz tollen Preis, weil ich bekannt war beim Fernsehen für das Auto. Die haben sich natürlich Sorgen gemacht. Aber meine Ehe näherte sich dem Ende schon damals. Und die Kinder, für die war das ganz furchtbar. Die haben ganz viel Angst um ihren Papa gehabt und waren sehr, sehr froh, als ich wiederkam.
Als Sie dann 2004, glaube ich, bei der ARD aufgehört haben, mit Ende 50, noch nicht, um sich zur Ruhe zu setzen, da kommen wir noch drauf, aber war das dann schon auch ein Gefühl, so jetzt reicht das alles erstmal?
Nein, ich hatte einen tollen Chefredakteur, der sagte, Jay, wenn du in Pension gehen willst, dann geh frühzeitig, weil du den besten Schnitt machen wirst, wenn du jetzt gehst. Also ich habe dann das durchgerechnet und das war sinnvoll. Ich wusste, dass ich nicht aufhöre. Ich kann nicht aufhören. Ich kann jetzt nicht aufhören. Es ist nicht dran zu denken. Also ich habe ein sehr, sehr volles Programm. Ich mache ganz, ganz spannende Dinge, die mir einen Riesenspaß machen. Und ja.
Da kommen wir gleich noch drauf. Wir sprechen mit Jay Tuck in SWR 2 Tandem, dem vormaligen Redaktionsleiter der Tagesthemen, ARD-Kriegskorrespondenten, Experten für Verteidigung, Buchautor über künstliche Intelligenz. Und wer weiß, was noch kommt, Herr Tuck. Ich würde noch mal gern auf die Anfänge zu sprechen kommen. Sie haben das vorher schon gesagt, Sie haben eher in der Unterhaltung angefangen beim NDR-Fernsehen, haben Stars aus Musik und Kunst interviewt. Bei einem Interview mit Andy Warhol, habe ich irgendwo gelesen, haben Sie sich eine Suppendose signieren lassen. Dürfen Sie die behalten?
Das war, da waren Produktionsleitung und Jay Tuck anderer Meinung bei der Geschichte. Also erstens, ich wollte ihn drehen, er hatte Genehmigung von der Redaktion, aber ich und 400 andere Journalisten in Hamburg, also habe ich einen Trick angewandt. Wir haben über die Produktionsleitung eine Extended Limousine von Mercedes, diese 600er Modell, bestellt und vier Fahrer mit roten Cappies. Und die habe ich verteilt im Flughafen. Und als Andy Warhol rauskam, stand immer einer von meinen Leuten da mit einem roten Cappy und sagte, ja, this way to the limousine, Mr. Warhol. Und er saß in der Limousine, bevor er wusste überhaupt, was los ist. Und vor allem der Galerist in Hamburg hatte keine Ahnung. Er dachte, irgendjemand hat ihn entführt, was ja auch stimmte irgendwie. Ja, und ich saß in der Limousine und habe das Interview gemacht und hatte zufällig eine Suppendose mit, die er dann unterschrieben hat. Und der Produktionsleiter hat nach der Sendung gesagt, ja, es war ein schöner Beitrag, alles prima. Nur, Sie sollten wissen, diese Suppendose, der Mehrwert ist entstanden, diese Unterschrift, in Ihrer Arbeitszeit beim NDR. Und deswegen gehört diese Dose dem NDR. Und dann habe ich eine Quittung aus meiner Tasche rausgeholt. Und es stand drauf, eine Dose Campbell Soup, Jay Tuck. Und ich sagte, das ist, glaube ich, meine Dose. Ja, und so war das auch. Ich habe es in einem leichtfertigen Moment einem Freund geschenkt, aber das, so ist das.
Das ehrt Sie. Und also es war jedenfalls da schon aufregend genug, aber Sie sind dann, wir haben es auch vorhin schon gesagt, dann zunehmend in die aktuelle Politik, dann kamen die investigativeren Berichte, die Kriegseinsätze, es wurde immer ernster. Was war da Ihre Triebfeder oder Ihr Ziel, können Sie das sagen?
Naja, ich hatte eine eigene Hörfunksendung damals, die ist die Jay Tuck Show. Und das war eine Art Rock'n'Roll-Disc-Jockey-Blödel-Sendung. Hat mir aber geholfen, wieder einen Fuß in die Tür beim NDR zu kriegen. Und dann habe ich dann gewusst, wie man mit Andy Warhol oder Johnny Cash oder mit den Stars Interviews macht. Das hatte ich schon bei CBS. Ich wusste, wie das funktionierte. Aber eigentlich war ich immer Vollblut-Journalist und ich wollte gegen die Drachen und Windmühlen unserer Zeit gegen ankämpfen und Gutes tun. Und so habe ich dann angefangen, weil meine Sprache begrenzt war und meine Möglichkeiten beim NDR, habe ich im Regionalfernsehen angefangen mit meinen Beiträgen. Und dann je mehr Politik ich lernte und mit meinem Ruf, konnte ich dann nachher also wirklich in die Vollen als politischer Reporter und später in der Führung von Tagesthemen arbeiten. Der NDR war sehr gut zu mir.
Und wir machen nochmal einen Sprung. Nach der ARD-Karriere haben Sie Airtime Dubai gegründet, eine Produktionsfirma mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Wie kamen Sie in dieses Eck der Welt auf einmal?
Naja, also ich war in zwei Golfkriegen. Ich war in dem Pool von internationalen Journalisten, also in einem Pool mit ganz, ganz vielen arabischen Journalisten. Und diese Kriegszeit war für die eine Ausbruchszeit, wo die dann endlich viel freier berichten könnten als normal. Normalerweise machten die nur Königshaus. Und jetzt war eine Aufbruchstimmung unter den arabischen Journalisten. Und da gab es einen neuen Sender, der hieß Al Jazeera, einen wirklich radikalen, von 40 Millionen Leuten gesehenen Sender. Und das war sehr aufregend. Das war der aufregendste Sender der Welt, fand ich jedenfalls damals. Also wirklich irgendwo zwischen Al-Qaida und CBS. Und da habe ich ein paar so Aufträge für die gemacht und daraus hat sie mehr gegeben. Und am Ende habe ich eine ganze Sendung, jede Woche 5 Jahre lang für Al Jazeera auf Arabisch produziert. Eine sehr aufregende, spannende Zeit.
Sind Sie gerne in dem Kulturkreis auch, in der Gesellschaft gewesen?
In der arabischen. Also ich bin in den Emiraten, dies gilt auch für Katar und Kuwait und so, bin ich sehr, sehr gerne mit den Einheimischen. Das sind ganz tolle Leute und vor allem die haben eine sehr, sehr ärmliche Kindheit gehabt, wo sie sehr gelitten haben und sind auch sehr dankbar für das, was sie heute haben. Die sind grundehrlich, die haben einen wunderbaren Humor Und was als Geschäftsmann, was man sehr schätzt, die entscheiden schnell. Ja, und das waren Aufbruchszeiten für Dubai und Aufbruchszeiten für mich und war rundum eine sehr spannende Geschichte. Wir haben auch Werbung gemacht und auch PR-Filme für Hotels. Und ein bisschen vom Gleichen hoffe ich jetzt bei meinem nächsten Aufbruch, da geht's Richtung China. Mein Buch ist gerade in China entschieden und ich glaube, ich werde eine Keynote-Rundreise durch China machen. Ein sehr, sehr spannendes Land.
Wenn man das alles hört, nur um auch auf Ihr Privatleben noch mal kurz zu kommen, dann kann man sich schon denken, dass Sie zum Ausgleich jetzt nicht im Garten arbeiten oder Schach spielen. Sie sind als erster Amerikaner den sibirischen Eismarathon gelaufen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Was ist ein Eismarathon und warum läuft man den freiwillig?
Ja, als erstes ist das ein bisschen geschummelt, der Begriff. Ich liebe ihn, aber ganz ehrlich ist das ein Halbmarathon.
Ah, okay.
Ist immer noch eine ganz gute Strecke. Das ist in Omsk. Im ersten Jahr war es 24 minus, zweite Jahr 24 minus, im dritten Jahr 42 Grad Celsius minus. Ziemlich kalt, aber Kälte ist für einen Läufer viel leichter als Hitze, weil man ein Ofen ist. Man produziert Kalorien, wenn man läuft. Ich war kein Athlet, ich war ganz, ganz hinten in der Truppe. Aber die Leute von den Russen in Sibirien sind extrem gastfreundschaftlich und nett. Und ich habe beim ersten Mal meine 16-jährige Tochter mitgebracht. Wir haben einen riesen Party da. Es war super toll, super spannend. Habe ich das dreimal gemacht, das letzte Mal mit meiner Frau. Ja, das war gut. Joggen tue ich immer noch, aber ich bin, wenn ich Marathon laufe, dann bin ich ganz hinten, kurz vor dem Rotkreuz-Auto.
Na, das darf man mit 73 auch sein. Als nächstes kommt trotzdem jetzt China, wie Sie sagen. Haben Sie noch was auf Ihrer Bucketlist stehen? Irgendein Projekt, das Sie unbedingt noch machen möchten oder etwas, was Sie noch sehen oder erleben möchten, auf jeden Fall?
Also China ist schon mal ein großer Biss. Also wenn ich da das schaffe, am liebsten wäre mir so eine Fünf-Städte-Tour durch die Hightech-Städte von China. Es ist das spannendste Land der Erde im Augenblick. Und das ist ja ganz, ganz toll. Ich habe ein paar andere Projekte, aber die sind nicht spruchreif im Augenblick.
Gut, dann nehmen wir das doch als Schlusswort. Ich danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren.
Hat Spaß gemacht.
SWR 2 Tandem mit Jay Tuck. Die Redaktion hatte Manuel Hollenweger. Und mein Name ist Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.